Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Global Podcast. Heute mit einem Kollegen, und zwar ein Clemens als Gast. Er ist nämlich bei uns verantwortlich für die Kundenbetreuung, arbeitet aktiv im Kundensupport und nebenbei ist er auch für die Produktentwicklung verantwortlich für den Membranbau und unser digitales CFD-Tool Erwint. Clemens, schön, dass du dabei bist.
Freut mich auch, dass ich hier bin.
Hallo und herzlich willkommen zum Global Podcast, der Podcast rund um das Thema Bau. Ich bin froh, dass du dabei bist. Los geht's. Sehr schön, Clemens. Dann erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Wer bist du? Was machst du? Und wie hast du eigentlich auch den Weg zu Global gefunden?
Ich bin der Clemens Gutmann. Ich habe Bauingenieurwesen studiert in München an der Hochschule, habe da meinen Bachelor und meinen Master gemacht, habe dann in zwei verschiedenen Büros gearbeitet und in dem einen Büro schon ein bisschen mit Softwareentwicklung zu tun gehabt und das hat mich dann auch zu Global geführt am Ende. Ja, genau, das sage ich so. Und den Rest hast du schon erwähnt, was ich hier bei Global mache.
Genau. Vielleicht da nochmal eine Frage vorab, weil es ist ja nicht so der klassische Werdegang, okay, ich studiere Bauingenieurwesen und dann bin ich im Büro und dann steige ich bei einer Softwarefirma ein. Was war denn so für dich die Motivation, weil doch viele Ingenieure sagen, okay, nach meinem Studium gehe ich entweder in die Planung oder in die Ausführung. Was war denn bei dir so der Beweggrund, okay, jetzt möchte ich zu einer Softwarefirma?
Also wie gesagt, ich habe in meinem ersten Job schon ein bisschen mit Programmierung zu tun gehabt und das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht und ich bin auch grundsätzlich, habe ich ein Faible für alles, was mit Computern zu tun hat. Ich baue meine Computer selber zusammen und so weiter und so fort. Also habe generell einfach ein großes Technikinteresse und ja, und ich wollte zumindest, also am Anfang war es eine Neugier auszuprobieren, ob das zu mir passt auch. Also ich hatte ja im Büro als Tragwerksplaner gearbeitet und das hat mir an sich gut gefallen, aber beim zweiten Job, hat es da nicht mehr so gepasst und dann dachte ich mir, okay, ich probiere mal eine neue Richtung aus und dann habe ich überlegt, okay, welche Richtung könnte ich mir denn vorstellen? Und auch damals im Studium war jetzt Ausführung, also irgendwie so dieses ganze Projektmanagement, Bauleitung eher nicht so das, was ich mir vorstellen konnte. Und da mir das mit der Programmierung irgendwie gefallen hat, war dann der Gedanke, okay, probierst du das mal aus. Und jetzt bin ich seit über einem Jahr bei Global und es hat sich herausgestellt, dass es sehr gut passt. Von daher, genau, so ein bisschen der Hintergrund.
Ja, sehr schön. Das freut mich natürlich zu hören. Anfangs habe ich ja schon gesagt, du bist ja auch bei uns im Kundensupport, Kundenbetreuung eingestiegen. Das ist ja das, was letztendlich jeder Ingenieur, der bei uns vom Background Bauingenieur oder auch Maschinenbauer ist, bei uns einsteigt in Kundensupport, weil wir der Meinung sind, okay, da lernst du nämlich das Programm von allen Facetten kennen. Und die Arbeit in Kundensupport ist ja oft eine Mischung aus Technik, aber auch Kommunikation. Du musst ja auch deinen Gegenüber verstehen. Erzähl uns doch mal so ein bisschen von deinem Alltag. Wie schaut denn so ein klassischer, typischer Arbeitstag bei dir, wenn du im Support bist, denn aus?
Also vielleicht vorweg, Arbeitstag im Kundensupport ist nie typisch. Es gibt natürlich so wiederkehrende Elemente, aber jeder Tag ist anders. Also klar, wir haben unseren Telefonsupport, in dem ich tätig bin, E-Mail-Support. Seit kurzem haben wir unsere neue Community, in der ich als Moderator sehr aktiv bin. Das heißt, wir haben verschiedene Kanäle. Einerseits, die man parallel so ein bisschen auch im Blick hat, wenn man jetzt einen Kundensupport-Tag macht. Aber dann ist es auch ganz unterschiedlich, was das für Anfragen sind. Manchmal sind es leichtere Anfragen, wenn Kunden irgendwelche Funktionen suchen oder vermissen oder irgendwelche Fragen stellen. Aber das kann auch mal komplizierter sein, wenn man ein größeres Modell bekommt, irgendwas funktioniert nicht und man muss das analysieren. Dann vielleicht auch mit Kollegen sprechen oder mit den Entwicklern. Also man weiß am Ende, am Anfang nie genau, was man so kriegt. Also die klassische Forrest Gump Pralinen-Schachtel. Aber es ist eigentlich immer spannend und es ist auch dann schön, wenn man so eine Aufgabe wieder lösen kann und dem Kunden ihm weiterhelfen kann.
Mhm. Ja, das habe ich jetzt auch schon häufiger von unserem Team gehört, dass das schönste Glücksgefühl und auch Erfolgserlebnis entsteht dann, wenn dem Kunden bei einem Problem wirklich geholfen werden kann und der Kunde sich dann auch ausdrücklich bei einem bedankt.
Das auf jeden Fall. Ich meine, man kennt es ja auch selber, also wenn man jetzt keine Ahnung, bei der Telekom oder irgendwo anruft und man hat irgendwie ein Problem und dann wird einem wirklich geholfen, so dann, ja, dann hat man wieder ein Thema abgehakt. Und so denke ich mal, dass auch unsere Kunden sich fühlen. Ich kenne es ja selber aus dem Projektalltag. Man hat Zeitdruck, Kostendruck und man muss irgendwie fertig werden und dann funktioniert irgendwas nicht. Und wenn man dann einen kompetenten Kundensupport von der Firma hat, von der Softwarefirma hat, die einem dann auch schnell weiterhilft und das ist dann auch ein Mehrwert, weil man dann auch, ja, man weiß, was man an dem Support hat und was man an der Software hat und dass man eben auch nicht alleine gelassen wird. Ja, wie man das von mancher Konkurrenzsoftware vielleicht auch manchmal so hört. Deswegen ist es natürlich auch dann nochmal für mich auch ein zusätzlicher Ansporn, für den Kunden alles zu geben, dass er auflegt und sagt, okay, das Problem wird jetzt gelöst. Oder manchmal kommt es natürlich auch vor, dass man nochmal was analysieren muss und zurückrufen muss. Aber da bemühen wir uns halt immer, möglichst schnell zu Ergebnissen zu kommen und dem Kunden eine Rückmeldung geben zu können.
Mhm. Wenn du jetzt zurückblickst, bist ja auch schon mehr als ein Jahr dabei. Gab es da in der Vergangenheit eine Anfrage, eine Support-Anfrage, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist, weil sie entweder besonders komplex war oder weil der Kunde vielleicht etwas speziell war oder weil das etwas komplett Neues war? Wo sagst du, okay, hey, das ist mir besonders in Erinnerung geblieben und vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen was erzählen?
Jetzt nicht eine spezifische. Es gibt so manche Kunden, die man eine Zeit lang begleitet. Also man, keine Ahnung, es sind gewisse Projekte, die man dann auch wiedererkennt, wo man sagt, okay, ah ja, keine Ahnung, das ist ein Bauprojekt, das ist bei mir 3 Straßen weiter, weil es wie halt ein bekanntes Bauwerk ist. Das ist natürlich schön und die hat man dann, weil das größere Projekte sind, halt immer wieder im Support und man sieht dann auch den Progress so und auch wie die Kunden das dann umsetzen, das finde ich wahnsinnig spannend. Oder auch ganz am Anfang, wenn Leute jetzt auf FM6 zum Beispiel umsteigen, gibt's immer noch einige, die dann am Anfang rufen die häufiger an oder schreiben häufiger, weil sie Fragen haben. Und dann auch zu merken, so wie sie immer so, ja, wie man ihnen so ein bisschen beim Laufen eben, also beim Laufen lernen, sag ich mal, so ein bisschen hilft, ein bisschen salopp formuliert. Und das ist dann schon schön auch festzustellen, dass das immer besser geht und dass sie immer die Software besser nutzen können. Und ja, natürlich ist es auch cool zu sehen, welche Projekte dann auch mit unserer Software auch umgesetzt werden. Das sieht man auf unserer Website, da haben wir unsere Kundenprojekte, die wir dann auch veröffentlichen dürfen oder ja, wo wir fragen, ob wir sie veröffentlichen dürfen. Und wenn die Kunden dann zustimmen, ist halt auch immer schön so, welche spannenden Projekte auch umgesetzt werden. Also bei Weitem nicht nur der Einfeldträger oder die Einfamilienhausdecke, sondern auch ja, richtig spannende Projekte, die man auch kennt, ja.
Okay. Und was ja auch sehr üblich ist bei Glubal, dass wenn man im Kundensupport sich eingearbeitet hat, genügend Erfahrungen auch gesammelt hat und auch den Umgang mit den Programmen mehr und mehr beherrscht, dass man dann auch in die Produktentwicklung hineingeht. Ja, und bei dir ist es jetzt so, Airwind und Membranbau, wie ist es denn zu diesen zwei Konstellationen denn gekommen? Weil bei uns ist es doch eigentlich eher typisch, okay, entweder ist es ein Stahlbau oder ein Massivbau, vielleicht noch ein bisschen Holzbau, Dynamik vielleicht noch, aber Airwind, Membranbau, wie kommt denn das zustande?
Also der Membranbau, ich fange vielleicht damit an, hat mit meinem ersten Job zu tun. Ich war 3 Jahre lang in einem Büro für Membranbau und habe da Trafikplanung gemacht. Und nachdem ich diese Expertise mitgebracht habe und damit unter meinen Kollegen jetzt kein Alleinstellungsmerkmal hatte, aber schon, ist jetzt, wie du schon sagst, nicht so häufig, dass man da Fähigkeiten mitbringt, war das dann irgendwie so ein bisschen sinnvoll, dass ich dann in dem Bereich mit unterstütze, insbesondere da der Bereich aktuell hauptsächlich von dem Andreas Niemeyer, unserem Head of Product Engineering, betreut wird und der natürlich auch ganz viele andere Aufgaben hat, war dann so ein bisschen der Sinn, ihn dabei zu entlasten. Und das Thema Windsimulation, also AirWind, kam dann auch eher zufällig dann daraus. Auch das hat der Andreas Niemeyer oder betreut das aktuell und ich, dann war eben auch die Überlegung, dass ich ihn da eben unterstützen kann, weil es da ja aktuell sonst niemanden so wirklich gibt, der da auch als zweites mit Entwicklung tätig ist. Ja, und so war es eigentlich zweimal so ein bisschen ein Zufall, aber im Nachhinein auch wieder nicht, weil die Sachen mir schon auch liegen und ich auch ein Interesse gezeigt habe daran. Genau. Und jetzt bin ich aber einfach sehr froh, dass ich diese beiden tollen Teilbereiche unserer Software betreuen darf.
Ja, tauchen wir mal ein bisschen tiefer hinein in deine Herzensprojekte. Airwind, was würdest du sagen? Wie würdest du dein Airwind in deinen eigenen Worten beschreiben, was das für eine Lösung für den User darstellt?
Ich würde Airwind so ein bisschen vergleichen mit dem, was AirStab oder AirFem vor 30, 40 Jahren mal war. Es ist ein neuer Ansatz, an eine Problemstellung heranzugehen. Früher hat man die Statik per Hand gerechnet oder irgendwelchen Formeln und dann kam die ganze FEM-Technologie auf den Markt und hat dem komplett revolutioniert. Klar, es gibt immer noch Handrechnungen, aber die Handrechnungen machen bei weitem nicht mehr den großen Anteil aus, wie das vor 30, 40 Jahren mal der Fall war. Und Airwind ist da in einer ähnlichen Position gerade, nur halt ein paar Jahrzehnte später, wo wir auch Handformeln, sage ich mal, haben, jetzt nicht vielleicht direkt, aber sage ich mal aus der Norm, wo wir sagen, wir haben irgendwie Tabellenwerke, wo in der Norm steht, okay, wenn das Gebäude so und so aussieht, dann ist die Windlast so und so groß. Und die sind daraus entstanden, dass Versuche gemacht wurden an Universitäten und so weiter und diese Daten wurden aggregiert und dann wurde ein Normenwerk draus. Und Airwind macht dieses Thema Wind, also das Phänomen Wind, auf eine ganz andere Art und Weise zugänglich und schafft viel mehr Möglichkeiten als so eine starre Tabelle, die ich in der Norm finde. Ich sage, okay, ich habe zwar ein paar Parameter, die ich eingeben kann, aber viele Gebäude sind von der Norm nicht abgedeckt. Und Airwind bietet da die Möglichkeit, das Phänomen Wind viel besser zu verstehen und dementsprechend dann dieses neue Tool an der Hand zu haben und den Wind ja besser einbinden zu können in das Projekt und genau.
Also das ist ja schon gesagt, gerade bei ausgefallener Geometrie, komplexen, sagen wir mal, Fassaden oder auch Wänden kann Airwind sehr sinnvoll eingesetzt werden, vor allem auch aus Sicht der Ingenieure, um halt einfach gewisse Winddrücke sich berechnen zu lassen. Ich sage auch immer gerne zu Airwind, dass es auch für ein besseres Gefühl, ja, wie verhält sich denn der Wind auf, wenn er auf das Gebäude wirkt, damit man einfach mal ein besseres Gefühl für den ganzen Wind erhält, also auch Windsimulationen. Und ich finde auch immer spannend, weil wir sind ja hauptsächlich Ingenieure und wir entwickeln ja auch Software für Ingenieure, aber auch Architekten kommen hier auf ihre Kosten, denn mit Airwind kann man nämlich auch ganz passabel und bequeme Windkomfortanalysen durchführen. Das heißt, ich habe beispielsweise eine Siedlung oder irgendwie ein gewisses Wohnbaugebiet und dort wird jetzt, sagen wir mal, einfach ein Wolkenkratzer hingestellt. Und wie verhält sich denn, wenn der Wind auf diese Siedlung wirkt? Ja, und auch das lässt sich mit Airwind sehr leicht ermitteln, wie denn sich da die Verhältnisse verteilen und auch entwickeln. Genau. Wenn man jetzt von Airwind spricht, dann denken auch viele bei der Simulation sofort an so, ja, komplizierte Tools, das ist ja schon höchst Wissenschaft, bin ich dafür überhaupt richtig ausgebildet? Aber wie würdest du denn einem Ingenieur oder einem Anwender, sagen wir mal, die Angst nehmen, so ein Tool zu verwenden?
Ich denke, wir als Ingenieure haben, sag ich mal, so eine gewisse Grundhaltung. Also ich kenne das von mir selber aus der Praxis. Man sagt ja auch so, dem Ingenieur ist nichts zu schwer. Und sag ich mal, das ist ja auch das, ne, als wir damals, also das war noch vor meiner Geburt, aber als FEM aufkam, da wussten auch viele Leute nicht Bescheid, wie es geht und was das für Konsequenzen hat, wo man aufpassen muss und so weiter und so fort. Und so ist es mit der Windsimulation auch. Das Thema kommt in die Branche rein. Es gibt immer mehr Leute, die sich damit befassen, die Erfahrungen sammeln, die Erfahrungen untereinander austauschen. Und es gibt jetzt nichts, wovor man Angst haben müsste. Also ich denke mal, wir Bauingenieure haben im Studium den gesunden Menschenverstand gelernt, den Blick für plausible Ergebnisse, dass wir uns Themen anschauen, dass wir logisch an der Problemstelle rangehen, was sind unsere Ziele, uns überlegen, wie kommen wir von A nach B. Ja, ich denke an den Klassiker Excel, wenn man irgendwas nicht hat, dann programmiert man sich was in Excel oder es gibt irgendeinen Kollegen, der schon mal was gemacht hat. Also wir wissen uns eigentlich immer irgendwie zu helfen. Es gibt Literatur und man kramt sich halt die Sachen zusammen, die man braucht und dann das Problem eben zu lösen. Ja. Und ich denke mal, mit dieser Grundhaltung, wenn man an das Thema Windsimulation herangeht, dann braucht man natürlich am Anfang seine Zeit, um damit ein bisschen reinzukommen und so weiter und so fort. Aber es ist nichts, was unschaffbar wäre, wo man irgendwie 10 Jahre Spezialausbildung bräuchte. Auch wir im Studium hatten ja, sag ich mal, so ein bisschen die Basics gelernt. Aber ich zum Beispiel hatte auch nur ein paar Stunden Kurs mit einer FE-Software. Und am Ende des Tages setzt man sie im Alltag ein. Man hat die Kollegen, die Erfahrungen mitbringen aus dem Projekt, von anderen Projekten zum Beispiel, von denen man lernen kann. Und so ist es mit der Windsimulation eben auch, dass es eigentlich nur darauf ankommt, anzufangen, sich damit zu befassen. Weil ich der festen Überzeugung davon bin, dass die CFD-Analyse ähnlich wie die FEM-Analyse diesen Teilbereich des Bauingenieurwesens umkrempeln wird. Und dass wir in 10, 20 Jahren, dass das genauso normal sein wird, CFD-Analyse am Computer zu verwenden für eine Windsimulation, wie es heute normal ist, eine FEM-Berechnung zu verwenden, um eine Statik zu machen oder eine dynamische Berechnung.
Mhm. Jetzt ist es ja häufig so, dass Deutschland bekannt ist als Land der Skeptiker. Und diese sagen dann, ja, okay, ich vertraue diesem Tool nicht, weil ich bin ein größerer Fan von richtigen Windtunneltests. Das heißt, die bilden das dann in einem gewissen Maßstab ab, führen einen richtigen Windtunneltest durch und dann nehme ich mir diese Ergebnisse und belasse dann mein Bauwerk. Wie würdest du denn solchen Leuten entgegenwirken, zu sagen, hey, CFD, das ist doch eigentlich bei weitem die smartere Lösung?
Ja, das ist immer so die Frage des Mindsets, sage ich mal, ne? Also das betrifft ja viele Bereiche, ob wir jetzt irgendwelche Normen zum Beispiel sehen, der Eurocode 8 in Deutschland versus die alte DIN 4149, glaube ich, mit der bauaufsichtlichen Einführung. Man kann immer sagen, ja, okay, das ist nicht eingeführt, ich bewege mich da außerhalb der Regeln oder wir wissen nicht Bescheid. Aber wenn das unsere Grundhaltung wäre, das von Anfang an, dann wäre nicht eine Norm eingeführt werden. FEM wäre nicht wäre wieder in der Senkung verschwunden und wir würden heute noch eine Positionsstatik mit Bleistift machen. Oder vielleicht noch am PC, aber wir würden von so viel Vorteilen auch nicht profitieren. Die Analysen sind so viel genauer auch geworden. Es gibt so viel mehr Möglichkeiten, die Themen reinzuschauen. Wir haben die Möglichkeit geschaffen, dadurch, dass wir die Sachen genauer berechnen, auch wirtschaftlicher zu arbeiten und so fort. Und dadurch natürlich aber auch Kosten zu senken. Also man denke nur daran, man hat, keine Ahnung, ein paar hundert Seiten Statik und dann musste man irgendwas korrigieren und dann hat man Ersatzseiten eingefügt und musste das alles von Hand machen. Heute Beispiel FM, wir haben das auch so Protokoll, irgendwas ändert sich, das wird komplett aktualisiert von A bis Z und ich bin fertig, anstatt Zeit zu verschwenden. Und das ist halt bei einer CFD-Analyse also auch anders, wenn ich jetzt in den Windkanal denke und ich möchte verschiedene Varianten testen, da muss ich dafür jedes Mal ein Modell machen, ich muss mir Gedanken darüber machen, welche Effekte haben diese Skalierungen. Das ist ja auch dann die Erfahrung von den entsprechenden Büros, die sowas durchführen. Aber auch da gibt's ja Nachteile. Und ich persönlich möchte da eigentlich weniger sagen, okay, es gibt die Windtunnel-Fans und es gibt die CFD-Fans, sondern ich möchte eigentlich eher das Mindset fördern, dass man sagt, okay, wie kommen wir als Gruppe von Bauingenieuren oder generell als Ingenieure weiter? Wie können wir bessere, wirtschaftlichere Bauwerke schneller, kostengünstiger errichten? Und da sollten wir doch Hand in Hand gehen, anstatt uns da gegenseitig irgendwie Steine in den Weg zu werfen. Und ich denke mal, es ist auch immer heute noch so, dass es im Bereich der FEM-Berechnung noch Fragen gibt, offene Themen. Also auch die Normung ist ja nicht fertig. Und es wird immer also auch erforderlich sein, dass wir tatsächlich Windkanalversuche machen, auch Bauteilversuche. Und so die Universitäten sind ja nicht arbeitslos geworden, seit es die FEM-Technologie gibt, sondern es werden weiterhin irgendwelche Phänomene untersucht und so wird das auch im Bereich der Windsimulation oder auch der Windtunnel, des Windtunnel-Testings dann sein. Also nur weil wir CFD haben, wird das nicht obsolet werden, sondern ich denke mal, dass es sich gegenseitig ergänzen und auch fördern kann. Und so würde ich das gerne betrachten wollen.
Mhm. Also nicht gegeneinander, sondern miteinander. Und sehe ich auch so, die Vorteile beider Möglichkeiten zusammennehmen. Ja. Von Wind geht's zu Membranbau, Formfindung und Zuschnitt. Jetzt habe ich so drei, ja, sagen wir mal, Begriffe in den Topf geschmissen. Vielleicht kannst du da einfach mal ein bisschen für mehr Licht sorgen, weil du beschäftigst dich ja auch tagtäglich mit diesem Thema. Um was geht es allgemein? Um den Membranbau, manchmal sagen wir auch Textilbau. Um was genau sind die Begriffe Formfindung und Zuschnitt? Und was machst du da eigentlich genau?
Membranbau bezeichnet man die Konstruktion unter Verwendung von bestimmten Materialien, wie du gerade schon gesagt hast, Textilmaterialien einerseits, aber auch Folienmaterialien. Für denjenigen, der damit noch gar nichts am Hut hat, also am ehesten lassen sich diese Textilmaterialien vergleichen mit diesen LKW-Planen, die man von der Autobahn kennt. Die sind natürlich jetzt schon nochmal ein bisschen anders, aber technisch gesehen ist das Gleiche. Also ich habe ein Gewebe, also ein Stoffgewebe, und dieses Gewebe ist beschichtet. Da gibt es unterschiedliche Materialien, Kombinationen. Das, sag ich mal, so der eine Bereich. Und der zweite Bereich sind dann so durchsichtige Folien. Wer jetzt München kennt, kennt das die Allianz Arena mit diesen rautenförmigen Folienkissen. Das ist, sag ich mal, so dieser zweite Teilbereich. Und dann gibt's noch so einen dritten Teilbereich, kennt man vielleicht aus dem Zoo. Es gibt auch Seilnetze. Auch Seilnetze könnte man als aufgelöstes Textil betrachten. Also wir haben, sag ich mal, zwei Richtungen. Und die Formfindung ist, sag ich mal, der Prozess, wie kommen wir überhaupt dahin, diese Geometrie zu erzeugen. Also wenn ich jetzt eine normale Stahlbetondecke habe, dann ist es ein Rechteck oder irgendwie ein Polygon, das eine Ebene ist. Also relativ einfach direkt zu zeichnen. Aber wenn man sich jetzt so irgendwie ein Stadion ansieht mit dieser Membranstruktur, die ist räumlich gekrümmt. Das kann ich jetzt nicht einfach aus der Hüfte irgendwie zeichnen. Und hinzu kommt ja auch, hat vielleicht jeder schon mal auch gesehen, ne, wenn ich jetzt ein Segel habe oder ein Sonnensegel und das ist nicht richtig vorgespannt, dann flattert das so im Wind. Und da ist also der zweite Bereich, also wir wollen ja nicht, dass das Stadiondach die ganze Zeit da hin und her wackelt und auch Geräusche macht. Und da ist es, sag ich mal, dann der Trick mit der Formfindung, die Spannung innerhalb der Fläche so einzustellen, dass das eben nicht passiert. Also dass keine Falten entstehen und so weiter und so fort. Das heißt also, die Formfindung ist der Prozess, wie komme ich aus einer gezeichneten Struktur, also ich beginne auch bei der Formfindung mit irgendeiner ebenen Fläche, Dreiecksflächen oder so weiter und so fort. Und wie komme ich dann zu dieser formgefundenen Geometrie, mit der ich dann weiterarbeiten kann. Und der Zuschnitt ist dann der Part, der die Fertigung betrifft. Das heißt also, ich habe jetzt in Erfurt zum Beispiel habe ich meine Formfindung gemacht und ich habe meine räumliche Geometrie, und die wird ja nicht, sag ich mal, irgendwie gedruckt oder wie auch immer, sondern das ist ein Textil, das eben ist. Also ich habe irgendwo eine Textilrolle, und auf diese Textilrolle muss ich diese einzelnen Teilabschnitte von meiner Membran, sogenannte Fanele oder Zuschnittsbahnen, irgendwie drauflegen. Und das heißt, ich muss also diese räumliche Geometrie verflachen, und dann kann ich das ausschneiden, und dann muss ich das wieder in den Raum zurückbringen, wenn während der Montage das Ganze verschweißen oder irgendwie am Rand befestigen. Gibt es verschiedene Methoden. Genau. Und auch dieser Prozess erfordert gewisse Berechnungen, weil man natürlich die Vorspannung von dieser Membran mit einbringen muss und so weiter und so fort. Und das macht der Zuschnitt und eben auch unser Add-on-Zuschnitt, das wir vor kurzem veröffentlicht haben.
Sehr cool. Und die Produktentwicklung in den Bereichen, wie können wir uns denn diese vorstellen? Was machst du da konkret? Ich sage jetzt nicht mehr typischer Arbeitsalltag, weil ich denke auch, dass da immer die unterschiedlichsten Aufgaben kommen, aber gib uns doch mal so ein bisschen einen Einblick in so einen Tag bei dir als Produktentwickler.
Also vielleicht, um das nochmal so grundsätzlich zu erklären, also ich gebe da mal so eine Reihenfolge. Also wir haben einerseits den Benutzer auf der einen Seite, dann kommt in der Kette als nächstes der Support-Mitarbeiter, dann kommt der Produktingenieur, und dann kommt die Entwicklung, und dann kommt, sage ich mal, das Programm. So, das ist also so mal diese Kommunikations- oder Befehlskette. Das heißt also, wir als Produktingenieure sitzen zwischen dem Support und den Entwicklern. Das heißt, wir kriegen von dem Support Feedback. Die Kunden haben das und das angefragt, oder wie funktioniert das und das und so weiter. Diese Fragen beantworten wir. Oder wenn Kundenwünsche vorhanden sind, weil wir irgendwas noch nicht implementiert haben, dann nehmen wir das auf. Dann haben wir, sag ich mal, so eine Wunschliste intern. Und diese Wunschliste, die priorisiere ich. Das heißt, ich überlege mir auch zusammen mit dem Vertrieb, von dem kommt natürlich auch Input, und meinen Kollegen in der Produktentwicklung, in welcher Reihenfolge bringen wir die einzelnen Features ins Programm rein? Was ist besonders wichtig? Wo haben wir viele Kunden, die davon profitieren könnten? Und dann gibt es natürlich noch den zweiten Bereich. Auch ich habe natürlich Ideen, wo ich sage, okay, so können wir das Ganze intuitiver machen, komfortabler machen, besser machen. Nicht immer, sag ich mal, kommen die Wünsche auch eben von außerhalb, sondern auch wir haben Ideen, wie wir einen gewissen Teilbereich voranbringen können, wie wir innovativ sein können, neue Wege auch gehen. Und wir bereiten dann eben die Entwicklung auch vor. Wir schreiben die Anforderungen und reden dann mit unseren Entwicklungsteams, wie wir das entsprechend umsetzen können und wie wir das am geschicktesten implementieren können. Und dann wird das Ganze entwickelt. Und am Ende des Tages muss das aber auch jemand testen, bevor das dann veröffentlicht wird. Und auch das machen wir, das M-Testing. Und ja, das sind, sag ich mal, so diese Teilbereiche. Aber letztendlich läuft es darauf hinaus, dass man eine Schnittstelle zwischen Vertrieb, Support und der Entwicklung eben ist und da, sag ich mal, vermittelt, weil die Entwickler sind häufig eben Informatiker oder Mathematiker, also haben manchmal natürlich schon auch Ingenieur-Background und sind auch länger in der Firma, aber trotzdem haben wir direkt oder indirekt dann mit den Kunden zu tun und wir sind da, sag ich mal, so ein Filter, verdichten das, sortieren das Ganze und, sag ich mal, bereiten so das ein bisschen vor, dass die Entwicklung auch dann zügig das umsetzen kann und auch zielgerichtet.
Okay, alles klar. Ja, super spannend. Wir hatten ja schon ganz kurz uns über das Thema auch Normung, Regelwerk, quasi auch den anerkannten Regeln der Techniker kurz darüber ausgetauscht. Ich möchte vielleicht nochmal ganz kurz ein bisschen drauf eingehen, weil ja, Wind und Membrane, das ist ja jetzt nicht alles zu 100% klar definiert. Wie siehst du das im Allgemeinen? Gerade so bei neuen Technologien, da hängt ja die Normung oft hinterher. Deswegen auch so ein gewisses Spannungsfeld zwischen Fortschritt und Regelwerk. Wenn es um die Themen wie Wind oder Membranen geht, wie gut sind denn da die Normen aufgestellt?
Also im Membranbau ist die Situation letzten August besser geworden. Also davor gab es auch nur so eine Guideline, Buch, sage ich mal, wie man das macht. Und innerhalb der Fachwelt hat man das, sage ich mal, so ein bisschen als Grundlage verwendet. Und hinzu kam natürlich, dass jede Firma ihre eigenen Erfahrungen hatte aus den Projekten und das mit einfließen hat lassen. Seit letztem Jahr haben wir eine entsprechende Norm. Die ist noch kein Eurocode, sondern eine Norm, die aber zumindest mal große Teile aus dieser erwähnten Richtlinie übernommen hat, aber das Ganze mal in eine Norm gegossen hat, wie wir das auch von dem Eurocode kennen. Und es ist auch weiterhin der Plan, dass da ein Eurocode draus wird, aber dafür müssen noch einige Sachen eben angepasst werden. Und genau. Aber immerhin, wir haben eine Norm und wir haben auch den Plan, dass wir diese Norm bei uns implementieren, also die Bemessung nach dieser Norm ermöglichen. Das heißt, da sind wir schon mal einen großen Schritt weiter bei der Windsimulation oder generell, Windsimulation ist das noch nicht ganz so. Aktuell in Eurocode 1, Teil 1.4, gibt es eigentlich nur einen Satz dazu, ja, der, sag ich mal, das in gewissem Umfang irgendwie erlaubt, aber lapidar sagt, ja, man muss es halt richtig machen. Also man muss das Ganze die Ergebnisse überprüfen, validieren, aber es gibt überhaupt keine Handreichung, wie man denn das zu tun hat. Und es gibt ja gerade ist ja die Umstellung auf die zweite Eurocode-Generation im Gange und auch da gibt es natürlich schon Entwürfe. In dem neuen Eurocode gibt es dann mehr Informationen dazu, wie das Ganze zu tun ist, aber auch das ist weit weg von dem, was wir aus anderen Normen kennen. Ich denke jetzt mal an den Stahlbau. Da gibt es ganz viele Formeln und Regeln, wie man Dinge anzusetzen hat, welche Analysen man zu führen hat, wie die Kombinatorik aussieht und so weiter und so fort. Und diese Handreichungen, sage ich mal, die im neuen Eurocode enthalten sind, sind schon mal ein bisschen informativer. Aber auch hier ist es jetzt nicht, dass man dann ein Kochrezept erhält, wo man sagt, okay, habe ich diese Problemstellung, habe ich diese Modellgeometrie, sollte man das so und so machen? Da sind wir einfach noch zu weit weg. Also hinsichtlich dessen, dass, sag ich mal, diese Windsimulation in der Breite angekommen ist. Wie ich aber vorhin schon auch gesagt habe, ich denke nicht, dass man sich davon aufhalten lassen sollte, seinen Ingenieurverstand einzusetzen und mit den Fähigkeiten, die man als Ingenieur hat, sich mit einem Thema zu beschäftigen und auch Dinge zu lernen, sich weiterzubilden und auch neue Technologien und Techniken auszuprobieren und im Wettstreit mit anderen Ansätzen und so weiter zu versuchen, also daran teilzunehmen und dazu beizutragen, dass am Ende die beste Lösung auch wieder in die Norm einfließt und dann einem noch breiteren Publikum zugänglich gemacht werden kann. Und das erfordert natürlich Mut, weil man sagt, okay, ich bewege mich in gewisser Hinsicht hier außerhalb einer Normung. Es gibt jetzt nichts, wo ich sagen kann, okay, ich habe das nach dem Absatz gemacht. Aber auf der anderen Seite, ja, das betrifft ja oder hat in der Vergangenheit viele Bereiche betroffen und betrifft auch immer noch Bereiche. Ich habe vorhin den Eurogutachten erwähnt, wo es auch eine unsichere Rechtslage gibt und ja, was aber auch die Leute nicht davon abhält, zu sagen, okay, ich glaube daran, dass ich damit auch eine valide und sichere Lösung gefunden habe. Ja, und dann damit beizutragen, dass wir als Bauingenieure gemeinsam weiter voranschreiten und ja, besser werden in dem, was wir tun.
Sehr schön. Allgemein die Baubranche. Wie siehst du das jetzt aus deiner Sicht, wie sich die Baubranche jetzt im Allgemeinen entwickeln wird? Also spürst du da gewisse Trends, Innovationen, Entwicklungen, wohin sich die Bauindustrie bewegen wird? Wie stehst du dem Ganzen gegenüber?
Schwierige Frage. Ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass wir uns überlegen, welche Dinge sind erforderlich und welche Dinge sind optional. Also in der Politik wird ja über diesen Gebäudetyp E gesprochen, also einen einfachen Gebäudetyp, wo man gewisse Richtlinien und Sachen weglassen kann, weil sie einfach Kosten verursachen, die ja auch dazu beigetragen haben, neben den Bodenspekulationen jetzt im Raum München zum Beispiel, aber auch anderswo, dazu beigetragen haben, dass die Mietpreise so stark gestiegen sind, die Baukosten so stark gestiegen sind. Klar, da kam auch Ukraine-Krieg mit dazu und Corona und die ganzen Verknappungen von Materialien. Aber es gibt eben auch den Teilbereich der Normung aus meiner Sicht, wo man sagen muss, welche Sachen sind tatsächlich wichtig, wie zum Beispiel der Brandschutz, Menschenleben geht oder auch die Tragfähigkeit von Gebäuden. Gar keine Frage. Aber andere Teilbereiche, wie jetzt der Schallschutz, wo man sagt, okay, weiß ich nicht, ob das dann vielleicht immer notwendig ist oder ob man davon auch absehen kann. Und da denke ich, dass es gut wäre, wenn man da ein bisschen mehr Entscheidungsmöglichkeit auch den Bauherren und auch den Planern überlassen würde, weil, ja, wie ich schon gesagt habe, ne, wir sind ja nicht auf den Kopf gefallen. Wir machen uns sehr viele Gedanken darum, wie machen wir es am besten und dass wir dann eben auch Sachen auch entscheiden können, okay, das lassen wir jetzt weg, weil das hat da keinen wirklichen Mehrwert oder auch der Bauherr möchte das nicht. Er möchte lieber, dass der Quadratmeterpreis von seinem Mietshaus 1 Euro günstiger ist, als dass er jetzt irgendeine Technologie einbaut, wo er keinen Mehrwert drin sieht. Ne? Und das ist aber, sag ich mal, so dieses grundsätzliche, diese Bürokratie, über die wir allgemein in Europa und auch in Deutschland sprechen. Ja, da sind wir, glaube ich, schon immer noch auf einem Weg, wo man sagt, okay, man kann Bauträge jetzt auch digital einreichen, mehr und mehr und so weiter, aber da sind wir wieder bei dem auch Normenthema. Also ich finde es schon wichtig, dass man eine Norm hat und dass man sich auch dran hält, aber dass man darüber hinaus nicht den gesunden Menschenverstand verliert, dass man auch mal sich zurücklehnt und sagt, okay, ergibt es überhaupt Sinn, was wir hier gerade tun? Ist das logisch? Ja? Oder ist es vielleicht ein Schmarrn? Und dann auch eben zu sagen, okay, dann lassen wir das halt weg. In dem Fall. Vielleicht macht es in einem anderen Projekt Sinn, irgendwas mitzunehmen, aber ja, dass man da von dieser, sag ich mal, Regelhörigkeit, dass man das wieder ein bisschen zurücknimmt, ne? Also ja, vielleicht so.
Ja, dafür sind wir Deutsche ja bekannt, für diese Überregulierungen, gerade auch in der Baubranche, und das ist ja auch mitunter ein der Gründe, warum viele Bauprojekte, Bauvorhaben auch sehr lange brauchen. Jetzt mal angenommen, Clemens, du hättest einen Wunsch frei, einen Wunsch, mit dem du die Baubranche ändern könntest, was wäre das? Wo würdest du denn konkret was machen?
Boah, ich glaube, ich würde tatsächlich bei diesen Bürokratiethemen anfangen. Also das seitens der Genehmigungsthemen, dass man da Auge zudrücken, ist das falsche Wort. Aber das, was ich gesagt habe, ne, den gesunden Menschenverstand mal einschaltet. Man liest ja und hört immer wieder von absurden Entscheidungen, die von irgendwelchen Ämtern oder so getroffen werden, wo man sich denkt, na, das ergibt doch überhaupt gar keinen Sinn. Wo ist denn da der gesunde Menschenverstand? Und da denke ich mal, wenn ich da was ändern könnte, würde ich da den Beamten, Beamtinnen mehr Mut wünschen, dass sie auch mal mutige Entscheidungen da treffen und dass sie natürlich aber auch dafür den Rückhalt bekommen, ne, von den höheren Instanzen in dem entsprechenden Teilbereich. Ja, so ein bisschen mehr Hands-on-Mentalität, denke ich. Und weniger, ja, hier, das ist Paragraph sowieso bis sowieso und deswegen geht es nicht im Punkt. Und man nicht mehr offen ist für eine Diskussion und für tatsächlich auch ein Ringen um die beste Lösung für alle Beteiligten, sage ich mal.
Okay, alles klar. Kommen wir zum Abschluss. Und zwar stelle ich ja am Ende des Podcasts immer die Frage nach dem Lieblingsbauwerk. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, was dein Lieblingsbauwerk ist. Bevor du das sagst, rate ich einfach mal, weil ich denke, du faszinierst dich für den Membranbau. Du bist ein Münchner. Ja, das Olympiastadion, der Olympiapark ist ja nicht weit weg. Von dem her vermute ich mal, dass das dein Lieblingsbauwerk ist. Aber vielleicht hast du doch ein anderes.
Tatsächlich ist das Olympiastadion gar nicht weit weg davon. Es ist in der engeren Auswahl auf jeden Fall, weil es, wenn man sich überlegt, wann das gebaut wurde, vor über 50 Jahren und es steht immer noch, gut, man langsam muss es mal saniert werden, aber trotzdem, ja, also diese Eleganz und auch die Tatsache, dass dieser ganze Olympiapark heute auch noch in intensiver Benutzung auch ist, im Gegensatz zu anderen Austragungsorten von Olympia oder auch Weltmeisterschaften, die dann, sag ich mal, nicht mehr genutzt werden und einfach verrotten. Das ist einfach toll, wie das auch weiter eben genutzt wird und tatsächlich einen großen Mehrwert bietet den Leuten in München. Nee, aber mein Lieblingsprojekt ist tatsächlich das allererste Projekt, was ich in meiner Berufslaufbahn gemacht habe, und zwar der Hauptbahnhof in Dresden. Das war damals als junger Ingenieur, war das mein erstes Projekt, was ich hauptsächlich betreut habe über 2,5 Jahre mindestens. Und da habe ich die Statik gemacht, die Globalstatik für den Ersatzbau. Da ist ja schon eine Membran drauf gewesen und die musste aber saniert werden. Und da habe ich mit meinem Team, in dem ich Mitglied war, da haben wir das umgesetzt. Und da habe ich so viele Hürden überwinden müssen, so viele Probleme lösen müssen. Und da haben wir auch das, was ich vorhin erzählt habe. Ich habe mit so vielen verschiedenen Tools auf dieses Projekt geschossen, um die Herausforderungen zu überwinden. Und am Ende glaube ich, dass wir echt eine richtig coole Arbeit gemacht haben. Und hat mir auch mega viel Spaß gemacht, an diesem Projekt zu arbeiten. Und ich bin auch echt stolz, diese Statik, ja, dass ich die machen durfte als junger Ingenieur, der natürlich Hilfe hatte von Kollegen, aber trotzdem, ich war dann der erste Ansprechpartner für den Prüfer und auch in den Besprechungen und so weiter, dass ich da die Chance bekommen habe, das war schon echt eine große Ehre. Und ja, am Ende habe ich sie mir auch rausgedruckt, waren ziemlich viele Seiten, aber ja, das ist dann so, das vergisst man einfach nicht, so dieses erste Projekt. Und es war auch eine wahnsinnige intensive Zeit. Deswegen ist das mein Lieblingsprojekt. Und Dresden ist natürlich auch eine schöne Stadt.
Sehr schön, sehr cool. Auf jeden Fall, das ist immer das Schöne am Bauwesen, dass man immer zurückblicken kann, was man erschaffen hat, wo man beteiligt war, sei es in der Planung, sei es in der Ausführung. Aber man kann jedes Mal auf einem Bauwerk zeigen, hey, daran war ich beteiligt. Ich habe, was weiß ich, ich habe beispielsweise die Größe dieses Stahlträgers dimensioniert. Das ist cool, ja. Sehr schön, Clemens. Ja, dann an der Stelle möchte ich mich recht herzlich bei dir bedanken für deine Zeit, für deine Teilnahme und wünsche dir dann natürlich bei Global weiterhin ganz viel Erfolg, spannende Projekte und bin froh, dass du bei uns im Team bist.
Danke, bin ich auch.